Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Hallo, ich bin der Volker Klüpfel, Autor aus Deutschland und darf heute in diesem tollen Podcast in Österreich zu Gast sein, in wunderschönen Graz mit der Martina.
Ja, wer hätte gedacht, dass ich für eine Podcast-Folge auch einmal Volker Klüpfel gegenüber sitze? Ich jedenfalls nicht. Das Fine Crime Festival hat ihn im Juni nach Graz gebracht und mir die Gelegenheit für ein wirklich lustiges Gespräch. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bücher, Menschen, Autorinnen erleben. Großartig vorstellen muss man Volker Klüpfel ja nicht. Die Kluftinger Krimis, die er zusammen mit Michael Kober geschrieben hat und schreibt, sind legendär. Aber die beiden können auch solo und gleich an dieser Stelle eine große Leseempfehlung für Wenn Ende gut, dann alles. Ein Buch, das Volker gleich selbst vorstellen wird. Die weiteren Themen, warum auch immer, die besten Fernsehshows unserer Kindheit inklusive Amdam Des und pikant Kunststücke. Die jüngeren Hüpfer unter den Zuhörerinnen mögen das bitte gerne googeln. Wie sorgt ein Bestsellerautor vor und wird er immer schreiben? Wie schreibt es sich eigentlich ohne Michi Kober? Und Volker musste durch eine völlig frei interpretierte Ausgabe von Stadt, Land, Vollpfosten. Spoiler, er spielt unfair, ich aber auch ein bisschen. Beim Buchtipp der Stadtbibliothek Graz ist es mir und Bibliothekar Mario Hladic diesmal schwer gefallen, ernst zu bleiben. Absurd komisch, was er sich diesmal ausgesucht hat. Ein Muss übrigens für Autorinnen und Autoren. Hört gerne rein, viel Spaß dabei.
Volker Klüpfel, du bist der eine von dem Du, das man gut kennt. Eure Namen sind einfach eng miteinander verbunden und den Michi Kober, den darf ich mir dann morgen vorknöpfen. Ich wollte euch aber unbedingt getrennt voneinander befragen, weil ihr ja mit Soloprojekten auch durchgestartet seid, durchstartet. Wenn Ende gut, dann alles, so heißt dein Buch.
Mhm.
Ist das dein ganz erstes Soloprojekt eigentlich in Buchform?
In Buchform, ja. Ich habe mal ein Theaterstück geschrieben allein, aber das ist das erste Solo-Buch, das erschienen ist.
Ja, der Michi ist dir da schon ein bisschen voraus.
Ja.
Wie kommt's?
Weiß ich eigentlich auch nicht. Er hat angefangen und dann war, ich hatte wirklich keinen Plan, jetzt dem nächsten Solo-Buch rauszubringen, aber es war klar, als er dann gestartet ist, dass ich unsere Abstände der gemeinsamen Arbeit so ein bisschen verlängern werden. Und dann mussten wir überlegen, muss ich die Tagesfreizeit vergärtnern oder suche ich mir irgendein anderes zeitintensives Hobby oder schreibe ich halt auch Solo-Bücher. Und ich habe mich dann natürlich verletzt und entschieden.
Wir reden noch über dein Buch. Ich freue mich riesig, dass wir uns persönlich kennenlernen, dass wir uns da wirklich face-to-face gegenüber.
Ja, ebenso. Ich bin da auch Hörer dieses Podcasts. Also es ist jetzt kein Schmäh.
Freut mich wirklich sehr. Du bist aus dem Allgäu nach Österreich gereist. Bist du eigentlich öfter hier bei uns, bei den südlichen Nachbarn?
Ja, total oft. Also wir sind im Allgäu ja, wir grenzen ja an Österreich.
Es gehört eigentlich ein bisschen zu Österreich.
So politisch gibt es da tatsächlich so Überschneidungen auch. Es gibt ja so Enklaven und Exklaven, also Jungholz und so. Also ich glaube, wir Deutschen mögen die Österreicher lieber als die Österreicher uns. Also wir sind wahnsinnig gern in Österreich. Also ich auch beim Skifahren viel und es ist einfach so schön. Wir waren jetzt im Herbst waren wir in Wien und also ich freue mich total. Hab die Reise hier jetzt auch ein bisschen verlängert, um mehr noch mitzukriegen. Ich weiß nicht, die Österreicher, klar, die haben so ihre inneren Kämpfe, die sie ausfechten mit uns Deutschen. Ich verstehe es auch. Aber ich sage jetzt mal, zwischen am Vorarlberger und am Allgäu ist jetzt so viel rum, würde ich sagen. Also tatsächlich werden wir auch in Österreich gerne mal für Vorarlberger gehalten. Ich nehme an, das liegt am Dialekt.
Könnte sein.
Ich nehme es immer als Kompliment, wenn es so ist. Und denke mal, schon nicht als Deutsche identifiziert worden.
Ja, ich weiß auch nicht, warum uns da so eine Art Hassliebe verbindet mit Deutschland. Aber
ich bin ja tatsächlich in Österreich quasi in Kindergarten gegangen, weil ich habe halt immer Amdam Des angeschaut. Und das ist ja nichts anderes als natürlich abgefilmter Kindergarten und bin da sozusagen sozialisiert worden, auch ein bisschen. Und das also wirklich ein ganz großer Moment war, als wir damals bei so einer PR-Tour im ORF waren und dann haben wir das Kostüm vom Enrico gesehen, ja, den Clown. und haben irgendwas im Interview über ihn gesagt, worauf dann der uns geschrieben hat. Also quasi, das ist ja wie für mich wie Mickey Mouse gewesen oder also eigentlich mehr eine Sagengestalt und plötzlich kriege ich quasi einen Brief vom echten Enrico. Das war schon wirklich, ja, es war toll. Also war wirklich für mich ein großer Moment.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das war, ja, Enrico, unser aller Held.
Und ich habe neulich da gibt es so diese britische Talkshow, die Graham Norton Show. Und da war Christoph Waltz zu Gast. Und dann haben sie da einen Ausschnitt aus Amdamdes eingespielt, wo der irgendwas drin gemacht hat. Und die ganzen ausländischen Gäste waren total konsterniert, was das wohl für ein seltsames Programm war. Und er konnte es ihnen auch nicht erklären.
Angst vor Clowns hast du aber nicht.
Nein. Ja. Ja, ich weiß, das, nee. Okay.
Recht weit verbreitet.
Vielleicht dank Enrico nicht.
Dank Enrico nicht. Dank Enrico haben wir auch S anschauen können zum Beispiel.
Echt?
Ja, hast du mal gesehen?
Doch,
ja.
Aber ach so. Vielleicht. Ich dachte, dass die Eltern gesagt haben, ja, da kommt ein Clown von mir, kennt ja Enrico, da darfst du es anschauen.
Ja, ich nachahm das.
Und natürlich kam auch, das österreichische Fernsehen war für uns ja auch sehr wichtig. Das haben wir damals mit Antenne nur reinkriegt. Ja, inzwischen geht es nicht mehr. Und um 10.30 Uhr in der Früh kamen da immer die Filme vom Vorabend. Und da kam halt der Weiße Hai und solche Sachen. Das ging ja heute gar nicht mehr.
Das ist am Vormittag laufen.
Vormittags laufen zu lassen. Und so habe ich mir einen großen Kanon an Filmen draufgeschafft, die, sag mal, für mein Alter vielleicht nicht geeignet waren.
Ich kann mich nur an die Russisch-Sprachkurse erinnern. Am
ja, stimmt. Die kenne ich auch noch. Mein Gott, das war toll. Und Kunststücke natürlich. Das habe ich auch oft angeschaut, weil, also ich habe viele, da kamen ja dann so Kunstfilme, Peter Greenaway und so. Und das habe ich angeschaut, wenn meine Eltern erklärt haben, das ist Kunst. Mir ging es aber mehr um die Nacktszenen. Da,
am Vormittag?
Nein, das kam also abends. Aber da durfte ich es dann bei, es waren ja Kunstsachen und so. Aber da kam halt auch, das war das Einzige, dass man so quasi solche Sexszenen mal im Fernsehen. Mein Gott, ich hatte eine tolle Kindheit. Ich merke es gerade.
Ja, okay. Ja, aber das Fernsehprogramm, aber es war dann um Mitternacht zu Ende oder um zwei, halb zwei in der Früh.
Also bei uns auch, genau. Da kam irgendwie nur Nationalhymne.
Ja, genau,
und dann,
Flagge und so. Und ja. Aber das kann ich mir noch erinnern, wenn man nicht einschlafen hat können und so, habe ich dann auch manchmal rausgelinst ins Wohnzimmer, die Eltern vielleicht vom Fernseher eingeschlafen waren. Und, jetzt ist nicht einmal mehr Fernsehprogramm öd und ich kann nicht schlafen. Dann war die Nationalhymne. Gut. So viel zum Fernsehen.
Ja, okay.
Kindheitsfernsehen. Wir haben gesagt, wir reden noch ein bisschen über dein Buch. Falls es noch niemand gelesen hat, der jetzt gerade zuhört, was ich mir gar nicht vorstellen kann, könntest du trotzdem ganz kurz ein bisschen was über den Inhalt erzählen?
Ja, also die Prämisse ist, meine Hauptfigur ist ein erfolgloser Schriftsteller, so um die 30. Tommy Mann heißt der. Der ist bei seiner Freundin rausgeflogen und wohnt jetzt seit einem Jahr im alten Wohnmobil seines Vaters. Der war so ein Globetrotter und hat es freiwillig aufgegeben, weil er sich auch in relativ jungem Alter, Anfang 60, in ein Altenheim eingemietet hat, wo er jetzt die Damen beglückt. Und seine Hauptbezugsperson von Tommy Mann ist seine Putzfrau. Er hat tatsächlich eine Putzfrau für dieses Wohnmobil, die Svetlana, die kommt aus der Ukraine. Ist ein bisschen älter als er und sehr gescheit erstens, sehr belesen und sehr meinungsstark. Und die räumt so in seinem Leben auf und bringt ihn zu Sachen, wo er vielleicht eigentlich nicht so den Antrieb dazu hätte, unter anderem in diesen Fall einzusteigen, der ihnen da in Form eines einsamen Kindes begegnet.
Jetzt startet Tommy Mann, der Dichter, mit einer sehr schlechten Geschichte, möchte er durchstarten als Autor. Also wie ich finde, die Schreibanfänge und seine Schreibversuche, die da immer wieder drinstehen, sind es nicht so überzeugend. Wie waren deine ersten Schreibversuche?
Also ich habe professionell schon sehr, sehr lang geschrieben, weil ich war Zeitungsredakteur. Das ist natürlich was anderes, ist schon klar, aber von daher war ich des Schreibens sozusagen mächtig und hatte auch keine Angst, irgendwas zu Papier zu bringen. Prosa schreiben habe ich eigentlich nicht viel. Ich hatte dann irgendwann mal ein paar Kurzgeschichten für mich selber geschrieben, weiß ich auch nicht. Und dann, aber tatsächlich mit unserem ersten Buch haben wir richtig angefangen. Und das ist eigentlich auch ziemlich genauso, wie wir es geschrieben haben, weil es gab keinen Lektor. Es war ein Ein-Mann-Verlag, winziger Verlag in Deutschland, also im Allgäu, wo wir herkommen. Und wirklich ein Mann. Also der war gleichzeitig Sekretär, Postbeauftragter, hat die Bücher verpackt und verschickt. Und der hat auch das nicht lektoriert, der hat es natürlich gelesen, aber da gab's niemand. Und deswegen kann man sich selber davon überzeugen, wie man das findet. Wir hatten sehr lange Angst davor, das erste Buch nur mal zur Hand zu nehmen, weil wir dachten, das ist furchtbar. Also es wird ganz schlimm sein.
Wurde es gar nicht überarbeitet mittlerweile?
Nee. Also warum auch? Ich meine, das hat dann irgendwann ein großer Verlag gekauft, hat es genauso weiter abgedruckt. Inzwischen ist es über 1 Million Mal verkauft. Warum sollte jetzt hingehen und das nur mal, also es wäre Quatsch. Und wir haben dann mal in der Corona-Zeit als Projekt, um irgendwie, keine Ahnung, aus Langeweile, jeden Tag auf YouTube 10 Minuten aus Milchgeld hieß er, das erste Buch, vorgelesen. Einfach quasi so weit wir kommen sind in 10 Minuten und am nächsten Tag wieder 10 Minuten. Und da haben wir das zum ersten Mal wieder in die Hand genommen nach dieser langen Zeit. Und dann war es gar nicht so schlimm.
Aber wann war die Initialzündung da? Habt ihr euch da wirklich beide zusammengesetzt und überlegt, jetzt schreiben wir ein Buch? Oder ist einer von euch mit der Idee gekommen?
Nee, das waren Bausteine, die dann irgendwann in diesem Roman geendet haben. Also der erste Baustein war sicher, dass wir gesagt haben, wir müssten mal zusammen ein Buch schreiben. Ich weiß nicht, wie viele Leute das sonst sagen. Also da wäre es vielleicht dabei geblieben, wenn nicht tatsächlich der Michi dann mal während seinem Staatsexamen für den Lehrerberuf so 2-3 Seiten Krimi anfangen. Da kam schon ein Kluftinger vor, geschrieben hat. Der hatte aber keine Story dazu. Und das hat er mir irgendwann mal geschickt.
Dann kam das Gehirn.
Naja, so will ich es jetzt nicht sagen. Aber also ich weiß nicht, ich hätte mir, glaube ich, auch nicht traut, allein ein Buch zu schreiben. Und dann hat er es mir geschickt, einfach so, und das wäre vielleicht auch wieder in der Schublade verschwunden, wenn nicht fast zeitgleich ein der Verleger, von dem ich schon erzählt habe, mich, der Kulturredakteur war und ihn deswegen kannte, fragt er, kennst du jemanden, der ein Buch schreiben könnte, ein Krimi, der im Allgäu spielt? Und dann habe ich erst so überlegt und dann fiel mir ein, der Michi hat ja diese Seiten geschrieben, und habe ihn dann angerufen und gesagt, jetzt könntest du jetzt dein Buch schreiben? Dann hat er gesagt, nee, das machen wir jetzt zu zweit, wie wir es vorgehabt haben. Und dann haben wir uns hingesetzt und eigentlich das Ding erfunden.
Dieses gemeinsame Schreiben, wahrscheinlich wirst du das jetzt, wo du alleine schreibst, da oft gefragt, aber es hat wahrscheinlich zwei Seiten, oder? Gemeinsam schreiben, alleine schreiben oder plus, minus, was sind so Vor- und Nachteile? Was schätzt du am gemeinsamen Arbeiten und worüber bist du froh, was du jetzt da freie Hand hast, oder?
Ja, ich glaube, das ist also genau das, was sich jeder denkt, was die Vor- und Nachteile sind, sind sie auch. Also du bist allein freier, völlig klar. Wenn du zu zweit schreibst, also so wie wir es gemacht haben, es gibt ja auch andere Modelle, ich kenne auch ein paar andere Autoren-Duos, da wird ja dann schon über jeden Satz, wenn es sein muss, auch verhandelt, und was rauskommt, ist ein Kompromiss. Aber es ist halt deutlich leichter und finde ich auch kreativer zu zweit, sich eine Geschichte auszudenken. Also schreiben ist allein leichter, aber das Plotten ist zu zweit leichter, weil, also wenn du zwei kreative Köpfe hast, einem fällt immer was ein, oder man gerät auch auf ein Gleis, das man vorher überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, weil der andere in einem Nebensatz irgendwas fallen lässt, wo man sagt, Moment mal, spulen wir kurz zurück. Da können wir einhaken, das ist super. Und so entsteht halt zu zweit im Idealfall mehr, als wenn man allein überlegt.
Geht dir das jetzt ab beim Alleine-Schreiben, so ein bisschen das Sparring-Partner?
Genau, das ist was aufhält und was man irgendwie füllen muss. Ich meine, die meisten schreiben ja allein. Also es ist ja für uns jetzt was Ungewöhnliches, aber für die meisten ist es ja der Alltag. Also die haben nie zu zweit geschrieben. Aber für uns war es wirklich 20 Jahre lang der Alltag, zu zweit zu schreiben und auch diese Gewissheit zu haben, wenn mir heute nichts einfällt, ihm fällt schon was ein. Mhm. Und die kann, die, wenn mir jetzt heute nichts einfällt, dann muss ich hoffen, dass mir morgen was einfällt.
Was für ein Schreibtyp bist du? Macht's immer Spaß? Machst du es ganz regelmäßig?
Also Schreiben macht fast immer Spaß. Weil das Schreiben ist bei mir so der letzte Schritt im Prozess. Das, wenn ich schreibe, weiß ich schon in etwa, wo es hingeht. Das ist manchmal schmerzhaft, vor allem wenn man nicht weiß, ist das der richtige Weg. Also schreiben oder ein Buch sich ausdenken, ist ja eine unendliche Aneinanderkettung von Entscheidungen. Ja, also du musst ständig Entscheidungen treffen, bis ins kleinste Detail. Und wenn du mal eine getroffen hast, lenkt die auf dem Gleis und dann bist du auf dem und dann triffst du nochmal eine Entscheidung, da geht das Gleis in eine andere Richtung weiter so und irgendwann kann man auch nicht mehr zur 10 vorherigen Entscheidung zurück, weil da müssen wir so viel ändern. Also legt man sich ja auch fest und da muss man, Mama hadert man damit, ja, ist es jetzt das Richtige, soll ich es nicht doch lieber so machen? Und wenn ich mich dann auf was festgelegt habe und das dann schreibe, dann ist eigentlich super, weil dann weiß ich, das ist jetzt von mir, für mich okay so und dann kann ich das auslassen. Also schreiben ist in der Regel ein sehr beglückender Prozess.
War die Idee zu dem Buch, wenn Ende gut, dann alles relativ schnell geboren? Bist du da schon länger damit schwanger?
Ach ja, also das ist tatsächlich eine ältere Idee, die auf meinem großen Ideenzettel hatte. Und als klar war, ja, ich brauche jetzt was für ein eigenes Buch, habe ich halt auch mal da nachgeschaut, was gibt's da so alles. Hatte zwei Sachen, die ganz okay fand und habe das mit meinem Agenten dann besprochen und der fand beide gut und hat gemeint, das ist vielleicht ein bisschen origineller und ja, dann habe ich das gemacht. Aber wo, also den Moment, als mir diese Idee kam, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Das muss schon länger her sein. Aber ich meine, wo es herkommt, glaube ich schon zu wissen. Also, mein Tommy Mann ist ein Schriftsteller. Da muss man jetzt kein tiefen Psychologe sein, um das zu deuten. Dann hat er eine Putzfrau aus, sagen wir, im ostslawischen Bereich. Wir haben auch eine Putzfrau. Die ist Russland-Deutsche. Sie legt sehr Wert darauf, dass sie Deutsche ist. Aber ähnlich meinungsstark, berät mich ständig beim Schreiben, bei der Vermarktung von Büchern und so weiter. Und das liegt einfach daran, dass wenn die zu uns kommt, bin ich der Einzige, der da ist. Ich arbeite halt daheim.
Im Homeoffice ständig.
Ja, genau. Und also wir führen echt sehr viele und sehr lange Gespräche. Und dann, das kam sicher zusammen, dass ich mir dachte, naja, wenn die jetzt mich nicht nur beim Schreiben beraten würde, sondern wir in einen Fall geraten würden und sie macht damit, was würde dann passieren? Und ja, genau. Und ich habe ihr dann das aber natürlich auch irgendwann gesagt, also ich habe ihr auch in der Danksagung ein paar Zeilen gewidmet. Ich habe ihr dann irgendwann mal gesagt, ja, also ich schreibe gerade ein Buch, wo eine Putzfrau vorkommt, die ist voll des Brain und löst so die Fälle. Und ich dachte halt schon, dass sie sagt, oh, das ist aber toll, das ist ja, darf ich mal was lesen? Und sie hat nur gesagt, ja. Also war für sie völlig klar, dass irgendwann mal sie literarisch gewürdigt wird.
Zur Zeit worden, oder?
Ja.
Ja, dann hast du es ja recht einfach gemacht, oder? Der Autor?
Ja, meins heißt Write About What You Know. Also warum nicht das als Ausgangspunkt nehmen? Und tatsächlich, was bei ihr mir wirklich hilft, ist dieser Akzent. Ich meine, den habe ich total im Ohr von ihr. Und auch so manche so Wortverdrehungen und so. Das schreibe ich manchmal tatsächlich auf nach einem Gespräch von uns. Da spricht sie nur mit mir, da wiederhole ich es schon 10-mal im Kopf, dass ich es nicht vergiss. Und wenn sie dann wieder weg ist, dann schreibe ich schnell hin.
Du hast gesagt, das Schreiben an sich ist beglückend. Ist es anstrengender, so ein Buch dann zu promoten, auf Lesetour zu gehen?
Anstrengender als?
Als zu schreiben.
Nee, finde ich nicht, weil dann ist es schon da. Und ich finde, der Prozess des Werdens ist der anstrengende. Ich meine, ich will jetzt nicht, also Schriftsteller ist nicht der schwerste Beruf der Welt. Vielleicht der drittschwerste nach Genforscher und Herzchirurg oder vierte nach Putzfrau. Also da will ich jetzt nicht jammern, aber es ist schon Arbeit und das ist auch nicht ohne und man quält, also manche quälen sich dann auch und ich neige auch dazu und ich neige auch nicht dazu, meine Sachen gut zu finden und dann leide ich darunter, dass ich nicht das aufs Blatt bringe, was ich im Kopf habe, wo ich es genial finde und dann lese ich es und denke mir, nee, das war aber nicht das, was da mal drin war. So, und das ist schon ein Prozess, den man aushalten muss. Aber wie gesagt, also es ist jammern auf hohem Niveau, weil an sich ist es ein wahnsinnig schöner Beruf.
Ja, aber geht's dir dann manchmal so, dass du wirklich nach 20 Seiten denkst, das ist jetzt alles zum Kübeln?
Also bei dem Buch jetzt oder bei meinen Solobüchern geht's mir schon manchmal so, dass ich auch viel wegschmeiße, ja, und dass ich Sachen umschreibe, vor allem aber dann auch Also meine Frau ist so die erste Leserin und wenn ich nicht sicher bin, ob was funktioniert oder nicht, dann kriegt die das erstmal. Und da kommt schon manchmal dann auch eine sehr wichtige Anregung, dass was in die falsche Richtung läuft und dann mache ich es anders, ja. Ja. Und das ist natürlich auch schmerzhaft.
Siehst du das deiner Frau dann an, schon Gesichtsausdruck, wenn sie reinliest?
Ja, also die liest nicht mehr, wenn ich im Raum bin. Das macht sie nicht mehr. Das ist, glaube ich, furchtbar. Weil, also ich, natürlich, ich kann da nicht, ich tue dann so, als würde ich vielleicht den Fernseher schauen oder so, aber natürlich schaue ich immer, es bewegt sich irgendwas in ihrem Gesicht. Und wenn nicht, sich nichts bewegt, warum nicht? Ja.
Also, sollte jetzt.
Ja, jetzt muss doch die Stelle kommen. Warum lacht die nicht?
Die Werbekampagne für dieses Buch war ja relativ aufwendig. Es hat viele Videos gegeben, auch auf Social Media. Du bist selber mit so einem riesigen Wohnmobil herumgekurvt.
Ja, das war wirklich anstrengend.
Ist nicht dein eigenes. Nein. Du bist eigentlich gar nicht der Camper.
Überhaupt
oder?
Nicht. Nein.
Aber auch nicht so zu Recherchezwecken, dass du mal irgendwie geschlafen hast und so.
Ja, ja, also das schon, aber ich würde da jetzt nicht Urlaub machen wollen. Aber ich fand es ganz okay, weil der Tommy ist ja auch kein Camper. Also der macht das jetzt ja auch nicht, weil er es so toll findet, sondern weil er es muss und er lebt halt mit den Defiziten, die das so mit sich bringt. Deswegen fand ich es okay, dass ich jetzt nicht da monatelang in so einem Mobil unterwegs war.
Wenn du nicht Autor wärst, also du hast gesagt, du kommst eigentlich aus dem Journalismus, wärst du dann weiter Journalist oder gibt es auch irgendetwas, das du beruflich unbedingt nochmal ausprobieren willst?
Nee, ich glaube, dann wäre ich dabei geblieben, weil beide Berufe haben schon so ein bisschen gemein, dass du halt in wahnsinnig viele Bereiche so reinschnuppern kannst. Als Journalist halt immer so als Zaungast, fand ich aber ganz okay. Und auch als Autor, wenn du recherchierst, kommst du ja in viele Bereiche, wo du sonst keinen Zugang hättest oder so. Und das fand ich immer spannend und so abwechslungsreich, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich müsste jetzt noch was anderes machen.
Hat jemand wie du, wo Kluftinger Krimis millionenfach verkauft worden sind, hast du dann trotzdem irgendwie Sorge gehabt, wie kommt mein Solobuch an? Ist da auch schon negative Kritik zurückgekommen? Wie gehst du damit um?
Also negative Kritik kam natürlich, aber das bin ich gewohnt also schon immer. Und auch bei den Kluftinger kommt, kriegen wir natürlich ganz viel Negatives auch.
Schon?
Ja, ja, schon immer. Also den einen ist es zu lustig, den anderen ist nicht lustig genug, die anderen sagen, es ist nicht spannender. Also ist immer, du kannst kein Buch schreiben, das allen gefällt. Und wenn's, je mehr es lesen, desto mehr gibt's dann auch, die sagen nee. Oder vielleicht auch gerade, wenn es dann erfolgreich ist, finden es manche schon blöd, dass du erfolgreich bist und dann hauen es vielleicht recht eine rein. Und ich habe auch irgendwann aufgehört, diese Amazon-Leserkritiken zu lesen. Mir hat es natürlich schon interessiert, wie so im Groben das Buch sternemäßig steht, aber also da reinlesen, das tut nicht gut. Es gibt Leute, auch Journalisten, wo ich weiß, das ist eine vernünftige Meinung und auch wenn die kritisch ausfällt, bringt die mir was, das zu lesen. Aber sonst, nee, und natürlich war ich da jetzt gespannt, wie das ankommt und war was ganz anderes. Es war auch immer so, wenn wir was Neues gemacht haben, außerhalb von Kluftinger, war das natürlich spannender, weil bei Kluftinger weiß ich in etwa, wie es abläuft, so die Reaktionen. Und ja, das macht halt auch den Reiz aus, dass man jetzt mal etwas ganz Neuem sich präsentiert.
Wenn ich das fragen darf, du bist nur Autor, ein sehr, sehr erfolgreicher Autor. Wie läuft das? Sorgst du trotzdem vor? Geht man als Autor irgendwann in Pension, sagt man bei uns, in Rente?
Das weiß ich natürlich nicht. Also ich habe ja nur mindestens 2 Jahre. Ich bin jetzt 53, aber es ist echt witzig, dass du es jetzt fragst, weil es hat mich original noch nie jemand gefragt, aber ich habe erst letzte Woche mit meiner Frau ein sehr langes Gespräch gehabt, weil ich irgendwie immer Angst habe, dass es nicht reicht. Also ich habe ja keine Vorstellung, ich bin halt selbstständig, es kann ja morgen auch vorbei sein. Und es ist ja, schon was.
Du hast auch jetzt den ganzen Reichtum an, oder?
Ja, genau. Also ich meine.
Aber auch du machst dir Gedanken über sowas.
Ja, total, ja. Also obwohl es vielleicht absurd ist, habe ich so ein bisschen Angst vor der, dass ich meine, ich habe 2 Kinder, die wollen vielleicht studieren, ja, und So, also
kosten alle so viel Geld, oder?
Das kostet alles Geld, ja, die bestellen immer das Teuerste im Lokal.
Immer musst, zwei Getränke, alles reicht.
Ja, und das eins trinken sie nicht. Und dann denke ich mir, ja, komm, also das muss ich auch bezahlen.
So. Bringst das jetzt aus?
Und ich bin Schwabe, ja. Also das sagt jetzt in Österreich vielleicht nicht jedem was. Mir Schwaben gelten als sehr sparsam und aufs Geld schauend. Vielleicht, ich bin auch in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen und ja, keine Ahnung, das ist schon was, über was ich nachdenke. Deswegen finde ich es interessant, dass du das gerade fragst.
Ja, mein Mann ist auch selbstständig. Er sagt natürlich ja, also keine Ahnung, wann immer Schluss ist mit Arbeiten.
Ja. Also was ich, glaube ich, ziemlich sicher sagen kann, ist, dass ich nie nie bewusst sagen werde, so, jetzt schreibe ich nichts mehr. Ich denke, dass ich immer irgendwas schreibe, halt nicht mehr in der Schlagzahl dann, ja. Also dann brauche ich halt 5 Jahre für ein Buch. Ist ja wurscht dann, ja. Also, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwann sage, so, Bier weg, Computer weg, jetzt Garten.
Du hast ja sehr viele schräge Figuren eingebaut in das Buch. Ich habe es wirklich sehr lustig gefunden. Wir bauen jetzt ganz kurz den Buchtipp der Stadtbibliothek Graz ein.
Für den Buchtipp bin ich wieder mal in der Zweigstelle Graz Nord, in der Bibliothek bei mir ums Eck. Und neben mir sitzt Mario Hladic und ich merke gerade, ihr habt hier eine Vorliebe für gelbe Bücher, denn auch der Erwin hat letzten Monat ein gelbes Buch vorgestellt. Das war Wackelkontakt. Was ist es bei dir diesmal geworden?
Ja, hallo, freut mich, dass du wieder da bist. Ja, ich habe mir auch gedacht, ich stelle nur mehr gelbe Bücher vor. nein, ich habe mir ausgesucht von Antonio Fian etwas. Antonio Fian ist vielleicht bekannt, der einen oder dem anderen durch seine Dramulette im Standard, die schreibt er seit rund 20 Jahren. Und er hat auch einen Art Thriller geschrieben, den ich aber nicht vorstellen werde, sondern er hat auch mittlerweile 2 Sammlungen von Träumen geschrieben. Erzählungen nach Träumen ist der Untertitel. Es heißt ja so, dass Träume ein bisschen so das Fenster zum Unbewussten sind und die ganzen versteckten Ängste und unterdrückten Wünsche so zum Ausdruck bringt. Und da der Träumende hier Antonio Fian ein Autor ist, geht es natürlich oft um Ängste oder Zustände im sogenannten Literaturbetrieb. Und weil das alles sehr, sehr witzig ist und über Träume von anderen zu sprechen sehr schwierig ist und noch schwieriger wahrscheinlich über Erzählungen von Träumen, möchte ich gerne einen kurzen Traum vorlesen, wenn das geht.
Okay, zuerst sagst du noch, wie das Buch heißt. Du hast den Untertitel genannt, das Buch selbst heißt?
Ein etwas fader Titel, aber es heißt Im Schlaf.
Ich bin gespannt, bitteschön.
Der Traum heißt Führerschein. 2 maßgebliche Persönlichkeiten des Luchterhand Verlags, ein Mann und eine Frau, hatten mich im Elternhaus in S aufgesucht, um mit mir gemeinsam eine endgültige Entscheidung zu treffen bezüglich der Veröffentlichung eines Erzählbands. Nach längerem Hin und Her wurde, halbherzig, aber doch für die Veröffentlichung entschieden. Zufrieden legte ich mich aufs Bett, um nach den anstrengenden Verhandlungen ein wenig auszuruhen, während die beiden ins Nebenzimmer gingen, wo meine Mutter ungeduldig gewartet zu haben schien. Denn ich hörte, wie sie der Mann nun vom positiven Abschluss der Verhandlungen unterrichtete und hinzufügte, und der Führerschein wird ja kein Problem sein. Und plötzlich fiel mir zu meinem Entsetzen ein, was ich gewusst, aber völlig vergessen hatte, dass der Führerschein, genauer der Lastwagenführerschein, eine unumgängliche Bedingung für einen Vertrag mit dem Luchterhand Verlag war. Dass also ich nicht einmal im Besitz eines BKW-Führerscheins und außerstande jemals die Führerscheinprüfung abzulegen, für diesen Verlag von vornherein nicht in Frage gekommen wäre. Alles hinfällig, kein Führerschein, rief ich, ohne vom Bett aufzustehen, ins Nebenzimmer, und die beiden traten wieder ein mit vorwurfsvollen Gesichtern, weil ich ihnen solche Umstände gemacht hatte, und erklärten noch einmal, ich wusste es ohnehin, dass der Luchterhand Verlag überhaupt nur in der Lage sei, Bücher zu veröffentlichen, weil er in der Hauptsache ein florierendes Transportunternehmen sei, weswegen alle Autoren als Gegenleistung für die Veröffentlichung zugleich einen Vertrag als Lastwagenfahrer bei Luchterhand abschließen müssten. Ohne Lastwagenführerschein kein Buch bei Luchterhand. Ohne Transportunternehmen kein Verlag. Das seien die Gesetze des Markts. Dann verabschiedeten sich die beiden, immer noch verärgert. Und ich sah ihnen vom Fenster aus nach. Sie stiegen in einen LKW mit der Aufschrift Spedition Luchterhand und fuhren davon.
Ein Buch? Ein wichtiger Ratgeber für Autorinnen und Autoren, oder?
Absolut, ja.
Antonio Fian, Im Schlaf. Vielen Dank, Mario.
Sehr gerne.
Volker, hast du vielleicht auch Buchtipps für uns zur Hand?
Also was mich in letzter Zeit sehr reinzogen hat, war das Buch Die Geschichten in uns von Benedikt Wells, weil mich immer fasziniert, wenn Leute aus ihrer Sicht was über Schreiben erzählen. Und da geht es gar nicht drum, dass das ist kein Schreibratgeber in dem Sinn. Das ist auch ein Buch, wo der erzählt, was der für Kämpfe mit sich ausficht, bis er einen Text akzeptieren kann oder veröffentlichen will. Und sowas finde ich wahnsinnig bereichernd für mich, weil ich sehe, es geht anderen auch so. Und ich denke auch, dass es für Leser spannend ist zu sehen, was passiert eigentlich in einem Autor, von dem sie irgendwann dann mal ein Buch lesen.
Ich habe das von Stephen King gelesen.
Ja, das habe ich auch gelesen, über das Schreiben.
Vom Schreiben und vom Leben.
Ja, genau.
Habe ich super spannend gefunden, weil super. Der als erfolgscheiter Mann ist eigentlich. Also die Geschichten aus seiner Kindheit, das war total unterhaltsam.
Genau.
Und wirklich, wirklich interessant zum Lesen.
Und das kann man auch wirklich uneingeschränkt empfehlen. Interessant finde ich ja, dass der hat ja ganz eigene Art, Bücher zu schreiben. Der plottet ja nicht, der schreibt drauf los. Bis auf sein letztes, das jetzt gerade rauskommen ist, das ist ein Krimi, ein Whodunit, wollte er unbedingt mal schreiben und da brauchte er einen Plot und da hat er gesagt, das hat ihn wahnsinnig gemacht. Also, was wir hier mit Krimis leisten, das weiß sogar Stephen King zu schätzen.
Okay, vom Schreiben, weil wir gerade reden, Bücher vom Schreiben, auch ein Buchtipp von mir an dich, von der Susanne Christek, Geht's noch? Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nein, gar nicht.
Auch eine Bestseller-Autorin hier aus Österreich war schon mal im Podcast zu Gast. Und ja, sie schreibt einfach auch, wie es ihr geht, wenn ihr Buch da ist, die Lesungsgeschichten, wie überhaupt das Buch entsteht.
Ja.
Das ist sehr lustig.
Ja, okay, cool.
Mit sehr vielen Fakten auch aus der Buchbranche drinnen und unter anderem, also sie beantwortet dort Fragen von Leserinnen und Lesern und eine war dann eben, ja, hast du eine Ahnung, wie viele Bücher überhaupt auf den Markt kommen? Und dann, ja, sie hat recherchiert, es sind ungefähr 80.000 Bücher, die jährlich allein im deutschsprachigen Raum auf den Markt kommen. Hast du dich zu Beginn deiner Karriere mit solchen Fakten
überhaupt
beschäftigt?
Nicht. Null. Also ich wusste überhaupt nicht, was ein erfolgreiches Buch ist. Also wenn man mir gesagt hätte, du pass auf, 10.000 Bücher ist ein Riesenerfolg, hätte ich es geglaubt. Wenn man mir gesagt hätte, du musst mindestens 1 Million verkaufen, bis dir überhaupt jemand warnt, hätte ich es auch geglaubt. Also ich hatte keine Ahnung, was den Buchmarkt betrifft. Klar, ich habe Bücher gelesen, aber ich habe mich darüber hinaus nicht damit beschäftigt.
Ja, aber ist vielleicht eh besser, oder wenn man da eher so blauäugig reingeht.
Ich glaube auch.
Sonst, das sowas schreckt dann schon ab.
Ich glaube auch. Also wir hatten damals auch wirklich überhaupt keine Ambitionen, dass das ein Riesending wird, weil das schien so unwahrscheinlich, dass so ein sperriger Kommissar aus dem Allgäu, außerhalb vom Allgäu und außerhalb unserer engsten Verwandtschaft überhaupt irgendjemand interessiert. Deswegen haben wir da wirklich total unbefangen losgeschrieben, ohne Rücksicht auf Verluste und hätten das, wenn wir Lektoren gehabt hätten und so, wahrscheinlich auch anders geschrieben. Gott sei Dank hatten wir es nicht. Also das war einfach Ausdruck unserer jugendlichen Leichtsinnigkeit.
Gut, da gibt's Schlimmeres.
Ja.
Ein Ende gut an alles ist der Auftakt einer Reihe.
Ja.
Hast du da sofort, wie du mit der Idee oder mit dem Anfang zum Verlag gegangen bist, gesagt, du möchtest eine Serie draus machen oder ist das eine gemeinsame Entscheidung gewesen, schon bevor das Buch überhaupt fertig war?
Nee, ich wollte mindestens 4 Teile machen, weil die hatte ich im Kopf. Und hatte auch so einen bestimmten Plan, diese Svetlana zum Beispiel, die hat ja, die kann Sachen, die eigentlich in der Putzfrau sonst nicht kann und die weiß Sachen, die andere nicht wissen. Und woher das kommt, das ist ja ein Geheimnis, das die umgibt, das nicht mal der Tommy weiß. Der denkt sich auch, ja, wie wohnt die eigentlich? Das weiß er nicht genau. Wo kommt die genau her? Was ist ihre Geschichte? Und das möchte ich so über 4 Bücher hinweg halt enthüllen.
Und der Verlag sagt dann, ja, okay, einen Klüpfel, das kriegt er hin, das machen wir.
Also der Verlag hat es tatsächlich gesagt, Penguin. Das war schon auch interessant für mich, wie sowas jetzt geht, weil wir mussten ja jetzt lange für nichts mehr einen Verlag suchen und das hat mein Agent gemacht, aber also ich musste da schon ein Exposé schreiben, 50 Probeseiten, meine Pläne für die weiteren Bücher. Das musste ich schon alles wie in so einem Pitch zusammenschreiben, damit der Verlag weiß, was er da einkauft. Sie haben jetzt nicht gesagt, oh, Volker Klüpfel, ist uns völlig egal, hier ist der Vertrag, unterschreiben Sie.
Volker, du hast gesagt, du hörst immer wieder mal rein in meinen Podcast, weißt also, dass ich immer gerne ein bisschen so frage, wie so Autoren noch privat unterwegs sind, was sie so gerne machen. Ich stalk dich auf Instagram und du postest da oft sehr oft Bilder vom Theaterspiel.
Ja.
Das ist das so eine weitere Leidenschaft?
Total. Ja, seit also wir haben in Altusried, muss man sagen, oder muss man wissen, ein Freilichttheater, ein großes, das gibt es da seit fast schon 80 Jahren. Und das ist ein, so wie Oberammergau, das kennen ja viele, nur halt ohne Jesus. Wir machen so große Freiheitsepen und im Moment spielen wir den Bauernkrieg im Allgäu 1525. Und da spiele ich schon, also meine erste Rolle war der Telljunge 1982 und seitdem bin ich da dabei. Hab das letzte Mal sogar, das lag dann auch irgendwann mal nahe, das Stück geschrieben für diese Freilichtspiele. Und ja, also das ist wirklich eine große Leidenschaft. Allein wegen dieser unfassbaren Gemeinschaft, die da entsteht, wenn 400 Leute, wie es jetzt ist, also auf der Bühne plus 100, 150 hinter der Bühne ein gemeinsames Projekt stemmen. Das ist wirklich, da passiert was. Da können Sozialarbeiter Doktorarbeiten drüber schreiben. Das ist wirklich eine soziale Utopie für mich, was da abgeht.
Und es geht sich aus nebenbei regelmäßig.
Auch ein Schriftsteller hat noch Zeit für Hobbys. Naja, ich kann mir meine Zeit ja schon relativ flexibel einteilen. Also deswegen geht das. Jetzt muss ich am Freitag aber tatsächlich zurückfliegen, weil sonst schaffe ich es nicht rechtzeitig zur Aufführung und ich habe ja eine kleine Sprechrolle. Also muss man schon hin organisieren, dass es dann klappt.
Spielst du gerne Gesellschaftsspiele?
Ja, ich finde selten Leute, die mitspielen, aber schon. Wieso? Wie kommst du da drauf?
Ich wollte eine neue Kategorie im Podcast starten. Habe mir gedacht, es wird mal Zeit für was Neues. Und Stadt, Land, Fluss kennt man, glaube ich. Kennst du auch Stadt, Land, ja. Vollpfosten? So eine neue Version.
Ja, mit so absurden Begriffen.
Ein bisschen. Und ich hätte mir da ein paar Begriffe überlegt. Und also deine Aufgabe ist, ich fange an mit A, du sagst Stopp, dann kommt der Buchstabe. Und dann musst du, nenne ich dir den Begriff und du musst dann was sagen mit dem Buchstaben. Verstanden?
Ja.
Ja? Okay, also ich fange mal an mit A.
Ja.
A.
Ich habe ja eine Schwester, die heißt auch Martina und die habe ich immer wahnsinnig gemacht, wenn ich dann ewig gewartet habe mit meinem Wort, dass das dann anhält, ja, und da ist die immer fuchsig geworden. Das ist nur so nebenbei, Stopp.
Ich hab gerade überlegt, also, Gott, wie lange, es ist schon lange her, dass ich das ABC aufgesagt habe.
Da gibt's doch so ein Lied.
Ja.
Nicht, dass du sagst, am Damm, das, dies. Jetzt okay. Bist du jetzt rausgekommen.
Ich bin total rausgekommen. Aber ich sage jetzt V wie Volker.
Aha, das ist ja jetzt getürkt.
Und du sagst mir
V ist ja der bescheuerste Buchstabe für fast alle Begriffe.
Und du sagst mir jetzt was mit V, was du täglich machst.
Darf's auch so klingen? Darf's auch mit F sein? Nee. V, was mache ich täglich?
Ich habe hier einen Schriftsteller bei mir.
Fahren geht nicht. Die Vögel füttern.
Sehr schön.
Ja. Das sind nämlich die von meinem 8-jährigen Sohn. Was bedeutet, dass ich die pflegen muss? Mein anderer 16-jähriger Sohn hat einen Hund, um den kümmert sich meine Frau. So ist das halt.
Jetzt tut auch die Beile. So, nächster Begriff. A.
Ach so, jetzt muss ich wieder Stopp sagen. Stopp.
G. Was hast du im Gefrierfach?
Gemüse.
Gut. A.
Stopp.
J.
Ach, Mist.
In deiner Männerhandtasche. Was hast du genannt?
Also im Moment ganz österreichisch Jausen.
Ja, super.
Ja.
Okay, nochmal. A.
Stopp.
L, ein Schimpfwort.
Ein Schimpfwort mit L? Du Labersack. Also nicht jetzt, also meine ich jetzt nicht dich. Also Gottes
davon Willen. Bin ich ausgegangen. Okay.
Sag mal, sowas sagt man irgendwie, Labersack. Also,
ich hätte schon Lauser gedacht.
Das ist ja aber eher Kompliment. Ah, du Lauser, das ist ja eigentlich was Nettes. Also Labersack ist schon ein häufig gebrauchtes. So ein Labersack, da kannst du nicht aushalten, wenn einer ständig palabert. So wie ich halt jetzt gerade.
Geht noch was?
Jetzt warte ich mal ein bisschen länger, weil wir haben jetzt viel vorne. So. Ich will die nicht durcheinander bringen, aber stopp.
Tee, hat es Tee. Etwas Gefährliches.
Tarantel. Ich habe eine Spinnenphobie, deswegen.
Wir kommen im Flug.
Und wir sind jetzt vor 6 Jahren umgezogen in ein Haus, das sehr im Grünen steht. Und mir war klar, da werden wahnsinnig viele Spinnen sein. Und dann habe ich immer versucht, mich selber zu therapieren. Und bin dann so an so tote Spinnen hin und habe versucht, die anzufassen und so. Also es gehen jetzt schon größere, aber ab einer gewissen Größe ist meine Frau gefragt.
Wenn ich allein zu Hause bin und mir gar nicht zu helfen weiß und ich weiß, es sind gute Tiere und sie tun niemandem was, aber manchmal muss leider der Staubsauger her.
Ja.
Und dann muss der Staubsauger dann auch auf dem Balkon oder so raus.
Kann ich total nachvollziehen. Und wenn es dann auch jetzt so bing, bing, bing macht, wenn die gegen das Rohr dengeln.
Na, grausig. Das ist wirklich, und das Therapie, diese Selbsttherapie oder mit Anschauen und Bilder anschauen. Also ich kriege ja bei Bildern schon die Krise.
Ja, ich schaue sie aber auch immer wieder an. Ich depp. Dann schaue ich sie auf Instagram an, ja, dann spielen sie mir lauter so Spinnenbilder aus.
Lauter solche Spinnenbilder.
Und dann träume ich wieder davon. Jetzt neulich hast du es auch gesehen von dieser australischen Familie, die sich diese Huntsman-Spider in der Küche hält. Und die haben da sogar einen Namen gegeben, wo ich würde das Haus niederbrennen, auswandern. Diese
Video gibt es auch auf Instagram, oder? wo die Leute dann wirklich einen Koffer nehmen und gehen und im Hintergrund dieses Haus explodiert. Also sowas kriege ich zugeschickt. Eines machen wir jetzt noch, das möchte ich anbringen.
Stopp.
Eine Redewendung. Es kommen so viele schöne Redewendungen von der Svetlana vor im Buch. Mhm. Vielleicht fällt dir eine ein mit M.
Aber muss ich von der Svetlana sein, oder?
Muss nicht, kann, aber.
Guten Morgen, Stunde hat Woldemund. Ist jetzt nicht von ihr, aber sie wird halt vielleicht sagen, Morgen hat Stunde und Gold. So, vielleicht.
Das ist doch schön. Gefällt mir. Gut, hast dich gut geschlagen. du bist heute Abend, also du bist in Graz, du hast heute Abend noch eine Lesung. Machst du gerne Lesungen, die Auftritte?
Ja, bekommen? Echt, so total gerne.
Ja. Ich würde dich jetzt wahrscheinlich um deine kleinste Lesung bisher bitten. Ich bin der Einzige, der gerade zuhört. Danach haben wir dann wahrscheinlich Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn der Podcast auf Sendung geht. Ja, ich würde dich bitten um eine kurze Stelle aus Wenn Ende gut, dann alles. Auch wenn du mehr Publikum gewohnt bist.
Naja, du hast ja das Podcast-Publikum noch dabei. Das sehen wir ja noch nicht. Was könnte ich denn lesen? Also die Svetlana und Tommy sind zusammen im Wohnmobil und er will etwas von ihr wissen. Sag mal, hast du beim Aufräumen was gefunden? Ich meine also vielleicht sowas wie Karten? Spielerkarten? Nee, eher so Tickets. Tickets? Ja. Tickets für was? Genau diese Frage hatte ich vermeiden wollen, weil die Antwort nur weitere nach sich ziehen würde. Fürs Theater zum Beispiel. Seit wann gehst du in Theater? Das, also Recherche. Für deine Benzingeschichte? Wieso Benzingeschichte? Meinst du meinen Thriller? Hat nichts mit Benzin zu tun? Heißt doch so. Ach, du meinst wegen dem Titel der ersten Folge, der Dieseldämon? Genau. Nee, da geht's eher um eine alternative Superenergiequelle und natürlich um eine Verschwörung und um einen Serienkiller, aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Finde ich auch. Was? Zu viel für ein Buch. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Das wollen die Leserinnen und Leser heutzutage. Und dafür musst du in Theater recherchieren? Ja, nein, das ist eher eine allgemeine Recherche. Ihr Misstrauen war durch ihr Schweigen hindurch deutlich zu hören. Welches Stück denn? Was bietet das denn für eine Rolle? Die Möwe von Tschechow. Klar kannte sie den, war ein russischer Schriftsteller. Du weißt schon, dass da nicht um Tiere geht, oder? Ja, weiß ich. Inzwischen jedenfalls. Tatsächlich hatte mich der Titel angesprungen, weil meine Ex-Freundin Michelle Vögel so liebte. Und wenn ich mit Theaterkarten eines Stückes bei ihr auftauchte, das die Möwe hieß, würde sie nicht widerstehen können. Stimmt gar nicht, korrigierte sich Svetlana. Kommt schon Möwe vor. Ach ja, ich richtete mich etwas auf. Ja, wird totgeschossen. So.
Dankeschön für die kleine Kostprobe. Wo geht's weiter nach Graz?
Also ich fahre dann wieder ein, dann müssen wir ja das Wochenende spielen und dann ist die nächste in bei mir in der Nähe, in Heidenheim. Oder dann, und dann im Sommer ist ja nicht so viel. Verständlicherweise wollen die Leute sich bei so einem Wetter nicht reinsitzen. Das meiste kommt dann im Herbst und da ist dann mehr.
Nutzt du den Sommer zum Schreiben?
Ja, jetzt schon noch. In der Sommerferien, die sind bei uns dann ab August, wird es ein bisschen schwierig, weil dann die Kinder daheim sind. Muss man auch irgendwie bespaßen. Aber wenn irgendwie mal ein Tag möglich ist, dann setze ich mir natürlich immer hin und schreibe.
Finden das deine Kinder, der Vater erfolgreicher Bestseller?
Das ist völlig wurscht. Also wirklich, also mein, das braucht ja schon bis dieses Kapieren, was du machst. Mein Großer, ich meine, der hat es jetzt schon verstanden, der ist 16, aber hat im Kindergarten, haben sie ihn mal gefragt, was macht eigentlich dein Vater beruflich? Und dann hat er gesagt, mein Vater ist ein lustiger Allgäuer. Das war seine Vorstellung von meinem Beruf. Und das fand er nicht so interessant, dass er meine Bücher lesen wollte. Irgendwann habe ich ihm mit Enterbung gedroht. Jetzt hat er ein paar gelesen. Und er hilft mir auch inzwischen bei Social Media. Da sind ja die Jungen doch fixer als.
Das ist fein, ja.
Ja.
Ja. Ich glaube, es war der ältere Sohn, hat mir gesagt. Ja, es war der ältere Sohn. Ja, da ist er noch Volksschule gegangen. Mein Papa ist Architekt und meine Mama, die geht ins Büro.
Ja, es ist schon spannend, wie die Kinder das so wahrnehmen, was man so macht.
Ja, und die so, hey, aber dem Radio, das ist ach cool. Ach so, ja, das habe ich vergessen sagen. Ja, war lustig. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke, das war sehr schön.
Dass du mitgemacht hast. Danke auch, dass du beim Spiel mitgemacht hast. Ich werde jetzt alle ein bisschen damit nerven. Ja, das wird, glaube ich, ganz lustig. Und ja, viel Erfolg weiterhin und ich freue mich sehr auf weitere Geschichten von Svetlana und von Tommy.
Dankeschön.
Das Dankeschön gebe ich gerne zurück. Das war definitiv eine Highlight-Folge für mich. Fotos davon mit Fangirl-Strahleaugen meinerseits, die gibt es wie immer auf Instagram, Facebook und demnächst auch auf der Website burichemenschen.at. In den Shownotes wie immer auch die Links zu allen Social-Media-Kanälen und der Website von Volker Klüpfel mit allen Lesungsterminen. Kleiner Tipp an dieser Stelle, er ist im Oktober wieder in Österreich unterwegs im Rahmen des Krimifests Kärnten und des Krimifests Tirol. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir bleiben im September übrigens im Allgäu mit einer zweiten Folge, diesmal mit Michi Kober, der auch ein bisschen Dänemark-Flair verbreitet. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Bis bald.